Wollen alle Erweckung? Das ist gut so. Das Lied ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es vor 20 Jahren schon gesungen. Und eins habe ich gelernt, seitdem ich das Lied das erste Mal gesungen habe. Erweckung fängt in mir an oder sie fängt nie an. Ich muss erweckt sein, weil dann werde ich das hervorbringen, was ich bin. Wir bringen immer das hervor, was wir sind. Sind wir schmutzig, bringen wir Schmutz hervor. Sind wir rein, bringen wir Reinheit hervor. Ich bin der Maßstab für das, was Gott aus mir produzieren oder multiplizieren kann. Deswegen ist es gut, diese Erweckungshaltung permanent zu haben für sich selbst. Zu sagen, ich will jemand sein, der so nah an Gott lebt, dass er mich jeden Tag neu erwecken kann. Dass ich wach bin. Nicht auch einmal wach bin und bleibe. Das ist schon eine gute Voraussetzung dafür, dass ich auch andere aufwecken kann. Lebensverlängernde Maßnahmen sind dafür eine ganz wesentliche Sache. Ja, denn solange ich am Leben bin, solange kann auch Erweckung in mir und dann auch durch mich geschehen. Und diese Serie oder diesen Zweiteiler, der beschäftigt sich nun mal genau damit. Was können wir tun von unserer Seite aus? Und das ist sicherlich nicht alles, aber es ist etwas. Was können wir tun, um unsere Lebenszeit auszureizen und das auch in einer lebenswerten, lebenswürdigen Art und Weise zu tun? Wenn ich sage, ich möchte sehr alt werden, dann heißt das nicht, dass ich sehr alt und sehr lange krank sein möchte davon. Wenn ich jemanden segne mit hohem Alter, sage ich in der Regel Folgendes. Ich sage, ich segne dich mit einem langen Leben und einem schnellen Tod. Das ist für mich ein Segen. Ich möchte alt werden, aber wenn es dann soweit ist, dann möchte ich auch schnell Abschied nehmen können und habe keine Vision für Siechtum oder eine längere Krankheitszeit, bevor ich denn diesen Körper hier loslasse. Und dafür ist diese Predigt eine ganz hilfreiche Geschichte. Ich möchte kurz einleitend was wiederholen vom letzten Mal, weil wir hatten über drei Bereiche gesprochen. Naja. Geist, Seele und Leib. Das macht jeden von uns hier aus. Wir alle, das sagt auch die Bibel, das sagen aber auch unsere Wissenschaftler, das ist eine Definition, wir alle sind Geist, leben in einem Körper und haben eine Seele. So, Geist und Seele sind die unsichtbaren Varianten davon und der Körper ist eben das, was uns allen auffällt und wo ja manche auch sehr, sehr viel Zeit investieren, um das Teil doch einigermaßen solide aussehen zu lassen. Was ja nicht immer heißt, dass es innen drin auch so aussieht. Wisst ihr, was ich meine? In einem gesunden Körper wohnt leider nicht immer ein gesunder Geist. Aber es kann Einfluss nehmen, natürlich. Zumindest auf unsere Lebensqualität. Also Geist, Seele und Leib sind die Bereiche, die ganzheitlich uns ausmachen und die dementsprechend auch ganzheitlich betrachtet werden müssen, wenn wir von Gesundheit sprechen oder auch von Lebensverlängerung, lebensverlängernden Maßnahmen. Schauen wir uns nur die körperlichen an, greift es einfach viel zu kurz. Im dritten Johannesbrief lesen wir, dass der Apostel der Liebe Johannes selbst schreibt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Und ich denke, das ist eine gute Sache, weil das drückt göttlichen Willen aus, den wir auch andererorts immer wieder finden, wo Gott sagt, ich möchte, dass es dir gut geht. Das ist mein Ansinnen mit dir. Ich möchte, dass es dir richtig, richtig gut geht. Manchmal haben wir ja ein anderes Bild von Gott. Das ist nicht unbedingt dann das Biblische. Aber wenn er möchte, dass es uns so gut geht wie unserer Seele, dann heißt es also, die Frage zu stellen, wie geht es denn unserer Seele? Denn wenn das der Gradmesser ist für die Qualität, die wir in Geist und Körper haben können, dann könnte es sein, dass wir hier schon ansetzen müssen und sagen, okay, Seele, der geht es gerade nicht so gut. Seele ist unser Verstand, unser Wille, unser Gefühl, unsere Emotionen. Und die sind ja nicht immer ganz oben, oder? Vielleicht bist du heute Morgen aufgestanden, hast erstmal aufs Thermometer geguckt und dachtest, sorry, aber... Heute bleibe ich liegen, hier ist es warm, draußen ist es 13, 14, 15 Grad, minus, brauche ich nicht wirklich. Und schon bleibt das andere unten durch. Das heißt, deiner Seele geht schlecht und was passiert? Dein Geist bekommt kein Futter, weil du kommst nicht hierher, weil du bist ja im Bett geblieben. Dein Körper kriegt nichts zu essen, weil du stehst ja nicht auf. Kein Frühstück. So, alles leidet, weil deine Seele nicht gut geht. Darum ist es wichtig, auch für die Seele zu sorgen, dass es ihr gut geht. In dem Bild sehen wir das ja nochmal ein bisschen plastischer. Der Geist als eigentliches Zentrum, der von der Herzenseinstellung massiv gefüttert wird und auch bestimmt wird. Das Herz ist sowas wie ein leeres Gefäß, so wie so ein Eimer. Und was drin ist, ist entscheidend. Ich kann in dieses Gefäß eine wunderschöne Kerze mit Deko reintun oder ich kann Müll reintun. Beides wird bestimmen, was drin ist, stimmt's? Und das Herz nimmt Einfluss auf den Geist. Darum sagt schon in den Sprüchen, auch David sagt es immer wieder, vor allem bewahre dein Herz. Das ist erstmal eine schwierige Vorstellung. Wenn ich dieses nicht einordnen kann, was heißt denn das? Wenn ich mein Herz mit guten Dingen fülle, dann wird mein Geist mit Gutem gefüllt sein und ich werde anders reagieren. Bin ich mit dem Wort Gottes gefüllt, komme ich aus so einem Gottesdienst raus, dann ist mein Herz gefüllt und satt mit guten Dingen. Wenn mich da jemand dumm anmacht danach, wird das nicht dieselbe Reaktion hervorrufen, wie wenn ich vielleicht gerade mir irgendeinen brutalen Film angeschaut habe und mein Herz damit gefüllt habe. Und ich denke, ja komm, Dirty Harry, ja? Ja, für die Älteren hier, Dirty Harry. Das würde der Jüngeren sagen, Terminator 4 oder irgendwas. Also Herz, Geist wird beeinflusst und drückt auf die Seele. Der Geist drückt auf die Seele mit dem, wo er beeinflusst ist. Ist der Geist gerade richtig voll mit Brutalität und Action, dann wirst du das merken. Dann wirst du dich dementsprechend fühlen. Vielleicht fühlst du dich gerade wie der Held aus dem Film oder auch gerade wie der tote Held, keine Ahnung. Und es wird ausdrücken bis hin auf unseren Körper, bis auf Reaktionen, die dann kommen, die wir sonst nicht gehabt hätten. Von Kindern wissen wir das alle. Wenn du die mit Brutalität füllst, guck auf den Schulhof, du siehst es selber wieder. Füllst du sie mit anderen Dingen, hat das eine Auswirkung. Aber auch bei uns. Auch bei uns Großen hat das immer noch Auswirkungen, womit wir uns füllen. So, wenn wir die Ganzheitlichkeit sehen, fallen wir nicht in die Einseitigkeit. Nur zu sagen, ja, du bist so brutal. Warum? Was steckt dahinter? Was ist das Futter? Was macht mich zu dem, der ich bin? Es hat immer eine Geschichte. Und daraus haben wir abgeleitet, dass es eben diese drei Möglichkeiten gibt, Maßnahmen zu ergreifen. Eben zum einen auf den Körper, und die haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Ich bitte euch da, euch die CD zu besorgen oder im Internet euch das kostenfrei downzuladen. Der erste Teil von lebensverlängernde Maßnahmen. Körperliche Maßnahmen haben wir uns angeschaut. Verwalte deinen Körper gut. Da ging es um vielerlei Dinge, um Ernährung, um Bewegung, um Fernhalten von Alkohol, Fernhalten von anderen Genussmitteln der schädlichen Art und auch um Prioritäten. Ja, dass ich eben gewisse Entscheidungen treffen muss, um meinen Körper auch langfristig fit und gesund zu halten. Wenn ich mir erst dann Gedanken mache über Bewegung und Ernährung, wenn mein Körper alt und kaputt ist, dann werden viele Dinge nicht mehr greifen. Und dann kann ich nicht sagen, Gott, wieso lässt du das zu? Gott würde sagen, wieso lässt du das zu? Schon so viele Jahrzehnte. Du weißt, dass Bewegung wichtig ist. Keiner von uns ist gemacht worden, nur um im Stuhl zu sitzen den ganzen Tag, oder? Oder am Fließband zu stehen. Das kann nicht alles sein. Unsere Beinmuskulatur ist der mächtigste und kräftigste Muskel, den wir haben. Stimmt's, Uwe? Uwe ist Fachmann. Der muss bewegt werden. Wenn der nicht längere Zeit nicht bewegt wird, dann geht alles Mögliche kaputt im Körper, so wie es soll. Der ganze Kreislauf kommt nicht mehr ran. Also besorg dir ein Fahrrad, geh joggen, walken, hol dir solche Stöcke oder irgendwas. Nur mach's mindestens 5-mal die Woche. Das ist der Trick. Eine halbe Stunde. Für jemanden, der noch nie was gemacht hat, ist das erstmal eine Unmöglichkeit. Stimmt's? Aber weißt du, was die Bibel sagt? Alles ist möglich, der da glaubt. Was sagst du, Melli? Dreimal reicht. Ja, du bist noch jung. Alles ist besser als nichts. Okay? Aber so ein Ziel, also das ist jetzt nicht meine Idee, das habe ich ganz oft gelesen, 5-mal die Woche ist Minimum. Am besten 7-mal, aber man braucht ja auch mal eine Pausezeit. Nicht viel, nicht lange, halbe Stunde. Halbe Stunde spazieren, schneller spazieren gehen, kann schon reichen. Ist ja sowas, aber eine Beständigkeit reinzubringen. Und egal, wo du anfangen musst, vielleicht schaffst du das nicht 5-mal die Woche am Anfang. Fängst du 2-mal oder 3-mal an wie Melli. Melli ist ja eine Profisportlerin gewesen, wisst ihr ja. Ne? Seit letztem Mal Hockey und Rocky und Halleluja. Eine der fitsten Frauen, die ich je kennengelernt habe, ist die Melli. So, für die, die kommen die nächsten 10 Jahre mit 3-mal locker hin. Ich muss 5-mal machen, ich bin nicht ganz so. Preis sei Gott. Okay, klare Prioritäten. Seelische Maßnahmen haben wir uns angeschaut. Wie können wir auf die Seele einwirken, sodass das Ding auch anders reagiert und dass wir auch in unserem Körper und in unserem Geist das merken? Umgang mit Geld haben wir uns angeschaut. Ehre Vater und Mutter haben wir uns angeschaut. Die Saat und Ernte, das sind alles säliche Dinge. Was sähe ich in meine Seele? Das kommt auch raus. Und auch Verbindlichkeit, das Lebensstil. So ganz, ganz wichtige Punkte. Hört sie euch einfach nochmal nach. Auch eine Predigt, die man sich durchaus mehrfach anhören sollte, weil ja viele Aspekte da drin sind. So, diese drei Maßnahmeformen. Ich springe jetzt mal, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Wir machen jetzt weiter in Maßnahme Nummer 7. Und die habe ich hier, glaube ich, gar nicht draufstehen. Die heißt nämlich, bewahre dein Herz. Doch, irgendwo ist die. Moment, ich stehe jetzt übersprungen. Nicht lesen. Die ist weg. Die 7 ist weg. Okay, also stellt euch vor, da steht jetzt irgendwo, bewahre dein Herz. Ich habe das heute Morgen noch mal ein bisschen erweitert und da ist wahrscheinlich was verloren gegangen. Nicht schlimm. Bewahre dein Herz. Ich lese euch das vor, was da eigentlich drauf gestanden hätte. Mein Sohn, das ist aus Sprüche 4, und auch die Töchter sollten sich unbedingt angesprochen fühlen. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Denk an dein Bankkonto, denk an deinen Führerschein, denk an deine Vermögenswerte jeglicher Art, deine teure Uhrensammlung, deine Oldtimer-Sammlung, was auch immer ihr für Sammlungen haben mögt. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das teilt Salomo, in dem Fall schon ein alter König und Prediger, seinen Nachwuchs mit. Etwas, was uns gut tut zu hören. Denn wir achten oft auf alles andere mehr als auf unser Herz. Vielleicht lassen wir den Fernseher 10 Stunden am Tag laufen. Ich habe jetzt eine neue Statistik gesehen. Nach dieser Statistik verbringt jeder Deutsche im Durchschnitt 10 Stunden mit Medien. 10 Stunden. Im Durchschnitt. Ich war tief schockiert. IDEA, letzte Ausgabe, könnt ihr nachlesen. Im Durchschnitt. Nicht alle mit Fernseher. Die Älteren haben mehr Fernseher, die haben 4 bis 5 Stunden Fernseher. Die Jüngeren haben eher nur so 3 Stunden Fernsehen am Tag und haben dafür 2 Stunden Internet mit dabei. So, und dann kommen noch Radio, auch noch 2 bis 3 Stunden am Tag und eben, das war das dritte, es war Internet, ja, diese 3. Da teilt sich das auf. Magazine und so spielen gar keine große Rolle mehr, es geht mehr um diese neuen Medien. Und da muss ich mich natürlich fragen, was lasse ich rein? Was fließt in mich ein? Wenn ich mir jede Soap anschaue, irgendwelche seltsamen Reality-Shows, aber da gibt es üble Sachen jetzt auch, die jetzt in die Fortsetzung gehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Es ist erstaunlich, was es alles gibt. Im deutschen Fernsehen, wo man denkt, wow, das gibt es schon hier. Kein Wunder, warum die Gesellschaft mehr und mehr auseinanderfällt. Das macht Auswirkungen. Mein Herz füllt sich mit Ehebruch, füllt sich mit diesen Selbstverständlichkeiten der Sünde und lässt es sie normal aussehen. Und dann komme ich in eine Situation, wo mir jemand schöne Augen macht. Naja, was macht man in der Situation? Ich habe es 1000 Mal gesehen, wie man das dann macht. Okay, dann reagiere ich eben dementsprechend und gehe darauf ein. Weil mein Herz ist ja voll davon. Von traurigen Liebesgeschichten. Wo die arme Frau den bösen Mann dann doch endlich loswerden muss, um dann endlich ihren Traumlover zu bekommen. Das ist Pornografie für Frauen. Es macht etwa dasselbe mit Frauen, was mit Männern harte Pornografie macht. Beides zerstört mein Herz. Beides öffnet mich für üble Reaktionen, die aus mir heraus so gar nicht gekommen wären. Aber wenn ich es lang genug sehe, Frage der Zeit. So achte, was in deinen Tank reinkommt. Stell dir das mal wie einen Tank vor, dein Herz. Großer Tank. Stell dir vor, du hättest ein Auto mit einem Glastank und da wäre eine pinkfarbene Flüssigkeit drin. Würdest du nicht misstrauisch sein, bevor du das Ding startest? Ich bestimmt. Ich mag pink, aber nicht im Tank. Das müsste so orange-bräunlich schimmern, damit ich wüsste, okay, das ist wohl, was rein soll. Aber manche haben echt in ihrem Tank lauter seltsame Farben drin. Blau und grün und gelb und pink. Das sind Dinge drin, die nicht wirklich für einen Antrieb gedacht sind, sondern eher für einen Abtrieb. So, das war die letzte seelische Maßnahme. Jetzt gehen wir in die Hardcore-Ecke. Jetzt kommen die harten Dinge. Mein Geist. Das, was real beeinflusst, und zwar alles, was wir tun. Und da steht schon die Schriftstelle die ganze Zeit vor euren Augen. Das ist meine Überschrift für die geistlichen Maßnahmen. Der Herr aber ist der Geist, und wo aber der Geist des Herrn Herr ist, ist Freiheit. Immer wieder sage ich das hier, weil ich glaube, wir müssen das immer wieder hören. Der Geist des Herrn muss nicht nur da sein. Das ist ja bei jedem, der einmal sein Leben bewusst Jesus gegeben hat, ist der Geist definitiv da. Du bist gerettet, du wirst in den Himmel kommen. Aber Dein Leben kann trotzdem übler aussehen als das von den Sündern da draußen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und zwar dann, wenn der Heilige Geist eben nicht Herr ist. Wenn der Heilige Geist nicht Lenkrad, sondern Reservereifen ist. Und das kann er sein. Er wird sich dir nicht aufzwingen. Er wird dir auch den Willen Gottes nicht aufzwingen. Er wird dich einladen. Aber du kannst ihn schnell zum Schweigen bringen, indem du einfach tust, was du willst. Ich habe einen starken Willen. Ich glaube, einige von euch auch. Wenn wir nicht aufpassen, dann tun wir nachher, was wir wollen. Und es sieht zwar aus, als ob das ist, was Gott will, aber es ist eigentlich unser Willen. Deswegen müssen wir uns darauf konzentrieren, ihn Herr sein zu lassen in unserem Leben. Immer wieder. Das klar auszudrücken, sagen, Jesus, du, Heiliger Geist, du, Vater, du bist mein Herr. Und ich meine das so, ich möchte, dass du mein Leben führst. Ich bin nicht blöd, aber im Vergleich zu dir bin ich eine absolute Null. Du bist der, der alles weiß. Du bist der, der Allmacht hat. Du bist der, der mein Leben liebt, der mich gut führen will, der einen Plan hat für mich, den ich nur auszugsweise bisher kenne. Darum, Herr, führ du mich. Ich bin in der Lage, mich zu verführen, und zwar permanent. Aber du führst mich weise und gut. Das wünsche ich uns allen, dass wir da mehr und mehr reinkommen. Seine Führung wirklich als was ganz Gesundes und Gutes zu erleben. Das ist nicht fanatisch, das ist nicht religiös, das ist einfach eine Beziehung. Wenn du Gott so kennst, wie er dich kennt, dann reden wir von Beziehung. Dann fängst du an, ihm zu vertrauen, weil du kannst nur jemandem vertrauen, den du kennst. Und Vertrauen ist ein anderes Wort für Glauben. So, unser Glauben beginnt in der Beziehung zu Gott. Und die wiederum erwächst aus Gemeinschaft mit ihm. Zum Beispiel heute Morgen durch den Gottesdienst. Vielleicht hörst du heute Dinge und du spürst, dass da etwas in dir sich absetzt sozusagen. Also du hörst alles Mögliche und das meiste geht da rein und raus, aber irgendein Satz bleibt hängen. Der bleibt in dir drin und der beschäftigt dich, der ärgert dich vielleicht sogar. Die besten Sätze haben mich meistens erstmal geärgert, die Gott mir durch irgendjemand gesagt hat. Weil erstmal wollte ich das gar nicht hören, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, oder der Geist in mir vielleicht auch das aufgespalten hat, desto klarer habe ich gesehen, das war für mich, das ist etwas, wo ich was verändern sollte manchmal oder wo ich etwas erwarten sollte, etwas glauben sollte. Und so kommen wir zu unserem Tipp Nummer 8, zur Maßnahme zur Lebensverlängerung Nummer 8. Stelle Gottes Willen an erste Stelle. Wie es auch im Matthäus-Evangelium heißt, trachte aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, er redet da konkret von Nahrung, Kleidung und Wohnung, dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich habe vor kurzem eine Andacht gehalten im kleineren Rahmen über zwei Worte oder drei Worte. Umso mehr oder wie viel mehr? Wie viel mehr? Und in diesem Zusammenhang steht auch diese Schriftstelle. Wie viel mehr wird Gott uns Gutes geben, wenn wir ihn bitten? Wie viel mehr wird er uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn bitten? Wie viel mehr wird er uns Versorgung geben, wenn wir ihn bitten? Oft liegt es an unseren Bitten und nicht am Herrn. Er ist gut, er liebt uns, er hat Gutes für uns bereit, aber unser Glaube hat oft noch andere Vorstellungen und wir gehen lieber auf Abstand, weil wir nicht sicher sind, ist er wirklich gut, dieser Gott? Oder ist er launig? Ist er heute so und morgen so? Ich kann euch nur sagen, den Gott, den ich kenne, der ist nicht launig. Der ist zuverlässig, der ist hochgradig integer. Und er steht zu seinem Wort, zu dem, was er sagt. Gott ist sowohl beziehungs- wie auch auftragsorientiert. Das habe ich auch rausgefunden nach ein paar Jahren Christsein. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ah, Beziehung ist alles. Und andere sagen, nein, nur der Auftrag ist wichtig. Ich glaube, es ist beides drin. So wie ich das Neue Testament sehe, hat er da ganz viel Beziehung und ganz viel Auftrag. Und er bringt es zusammen, weil der Auftrag ist es, Beziehungen herzustellen, nämlich zwischen Gott und Menschen. Es kommt zusammen. Kann ich nur das eine nehmen, sagen, ich liebe Gott, ich liebe Gott, ich liebe Gott. Wenn du Gott liebst, sagt Jesus, dann wirst du seine Gebote halten und wirst das tun, was er dir sagt. Und sein letzter Marschbefehl ist nie zurückgenommen worden. Matthäus 28, Vers 19 sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt und macht zu Jüngern. Okay, Beziehung, Auftrag. Wir bringen es zusammen. Und das ist Gottes Wille an erster Stelle. Oder wie Bruder Bunke mal sagte, die, die immer nur den Willen Gottes suchen, werden überholt von denen, die den Willen Gottes tun. Und mit anderen Worten, wenn du nicht weißt, was Gott will, dass du tust, dann tu einfach das, wovon du weißt, dass er will, dass du es tust. Und das findest du immer hier. Die Bibel ist voll von dem, wo er klar gesagt hat, das möchte ich. Ich möchte, dass du reinlebst zum Beispiel. Ich möchte, dass du das Evangelium mitteilst jemand anderem. Ich möchte, dass du Jünger machst. Ich möchte, dass du an deinem Charakter arbeitest. Ich möchte, dass du verbindlich bist in der Gemeinde, wo du bist und so weiter. Das hat er alles schon gesagt, das wissen wir alles schon. Und sag mal nicht, du bist ja schon perfekt. Ich bin es noch nicht. So, wenn mir also mal gar nichts einfällt, was Gott gerade will, dann brauche ich nur da reingucken. Und ich gucke da jeden Tag rein, ganz sicher. Und jeden Tag kommt irgendwie was. Ich denke, ja, da könnte ich weitergehen, da könnte ich konsequenter sein. Danke, Herr. Punkt Nummer 9. Lebe in Liebe. Auch wieder ein Punkt, der tief den Geist berührt und damit auch immer Auswirkungen auf die Seele und auf den Körper haben wird. Im Lukas 10 steht, er aber antwortete Jesus und sprach, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat damit das größte Gebot aufgestellt. Wir haben eben über den größten Auftrag gesprochen, nämlich das Evangelium zu verkünden, ist der große Auftrag, der Missionsbefehl. Und das ist das größte Gebot, Liebe. Ohne Liebe, sagt die Bibel, ist der Glaube unwirksam. Ohne Liebe kommst du nicht weit, denn Liebe ist das größte Ding unter der Sonne. Jesus selbst hat sich diesen Namen gegeben, sagte, ich bin Liebe. Gott ist Liebe. Andere Worte, die die Art Liebe ausdrücken, die wir geben sollen, sind Barmherzigkeit und Gnade. Und das sind starke Wörter in unserer Zeit. In der Weihnachtszeit hört man das manchmal, sonst vermisst man es häufiger. Wo ist Gnade und Barmherzigkeit? Wo kann ich jemanden in seiner Schwachheit trotzdem lieben, trotzdem akzeptieren, ohne dass er erst so ist wie ich? Wisst ihr? Dass er so stark ist wie ich, dass er alles so versteht wie ich. Wo kann ich ihn stehen lassen, selbst wenn er noch irgendwo eine Sünde daheim ist? Wo kann ich ihm einfach Freund sein, Bruder sein? Nicht nur Ratgeber und Zurechtweiser oder Korrektur. Wenn ich mit dem ersten Schritt anfange, Gott zu lieben, dann schließe ich mich dadurch immerhin an die größte Liebesquelle, die größte Kraftquelle des ganzen Universums an. Da beginnt alles. In dem Moment, wo ich sage, Gott, ich möchte dich lieben. Ich entscheide mich dafür. Bei mir waren keine Emotionen da, wo ich diese Entscheidung zum ersten Mal traf. Es war eine zutiefst rationelle Entscheidung. Ich glaubte wohl, Gott ist da. Und ich wusste, wenn er da ist, dann bin ich weit von ihm weg. Also wollte ich diese Distanz so schnell wie möglich hinter mich bringen und sagte, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich auch. Und zwar ganz. Und wenn ich an diese Liebesquelle angeschlossen bin, dann werde ich fähig sein, sowohl mich selbst, das ist auch nicht immer einfach, wie auch meine Nächsten zu lieben. Versuche doch nicht, den Weg andersrum zu gehen. Leute, die nur sich selbst lieben, die kommen Gott nie sehr nahe. Die nennt man Egoisten. Die sind so mit sich selbst beschäftigt, die kommen nirgendwo an. Und Leute, die nur den Nächsten lieben, sind in der Regel kranke Persönlichkeiten. Krank, weil sie versuchen, sich dadurch was zu holen, was sie woanders nicht kriegen. Anerkennung, sie gehören dazu, sie sind was wert. Weil sie ja ganz viel tun, wisst ihr? Das ist schnell eine Art Co-Abhängigkeit, die da entsteht, wenn ich nur für andere da bin. Das kippt an irgendeinem Moment und dann ist es nicht mehr Nächstenliebe, sondern ist es eigentlich schon krank. Aber wenn ich Gott liebe und ich entscheide mich, Gott, ich will mehr von dir, ich hänge mich an diese Quelle ran, dann habe ich Liebe für meinen Nächsten, dann habe ich Liebe für mich selbst, dann habe ich sogar Liebe für meine Feinde. Und dann macht das Leben Spaß. Amen. So, Liebe ist also genauso wie Vergebung, wie Glauben, eine Entscheidung, der Gefühle folgen. Und alles, was nicht aus Liebe geschieht, sagt Jesus, wird vergehen. Du kannst hier 100.000 Euro heute reingeben oder 2 Millionen für ein neues Gebäude spenden. Wenn das nicht aus Liebe passiert, es wird dir im Himmel nicht angerechnet. Du kannst 100 Leute zu Jesus führen, wenn du es nur aus Druck machst oder aus Erfolgssucht, dann wird es dir nichts bringen im Himmel. Leute wird es retten, natürlich, uns wird es segnen, aber du selbst gehst leer aus, weil das Motiv falsch ist. Du kannst die richtigen Dinge aus den falschen Motiven tun und sie werden falsch sein. Vor Gott her. Obwohl sie Menschen durchaus segnen können, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Dahinter zu gucken, warum wir was tun, ist oft sehr heilsam und hilfreich. Punkt Nummer 10. Jetzt sind 11 und 12 dabei. Guck nur auf 10, ja? Lebe angst- und sorgenfrei. Denn ihr habt nicht einen Geist der Furcht oder der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Ach, ich mag diese Stelle. Aber es ist ein zärtliches Wort auf der einen Seite für Vater, aber auch eins mit ganz großem Respekt, das wissen viele nicht. Aber es ist nicht nur ein Kuschelwort, sondern Abba ist auch ein Wort, was ich gebrauche, wenn ich jemanden sehr, sehr gut kenne als Vater, aber ihn auch sehr, sehr hoch anstelle. Es ist ein Wort für mich absolut bindendes. Dann sage ich Abba. Das wird mal von der Seite nur von der Beziehungsseite beleuchtet, das ist einseitig. Die Theologen sagen, es gibt diese beiden Elemente, die gehören zusammen. Er ist unser Papa, aber wenn Papa sagt, tu das, dann tue ich das. Punkt. Dann muss ich nicht diskutieren. Er ist nicht Kumpelpapa, er ist Papa Gott. Papa Herr. Und durch den in uns lebenden und herrschenden, hoffentlich, Heiligen Geist Gottes, sind wir in der Lage, ein Leben völliger Furchtlosigkeit zu führen. Frei von Sorgen zu leben. Eine Stunde mit Sorgen zu verbringen, bedeutet eine Stunde auf Glück zu verzichten und auf Freude. Denn das hat der Herr eigentlich für uns. Und Sorgen und Freude, das kann nicht nebeneinander existieren. Du kannst dir nur mit einer Sache beschäftigen. Weil deine Seele kann nur eine Art Gefühle für eine Situation hervorbringen. Entweder sie hat Sorgen und sie denkt ständig darüber nach, wie kriege ich den Ausweg? Oder sie hat Freude und sagt, mein Herr wird alles tun, was ich erbitten oder denken kann, noch mehr. Mein Herr gleicht all meinen Mangel aus. Der in mir ist es größer als in der Welt. Okay, das Problem wird erledigt sein. Von ihm. Und er will natürlich was dazu tun und wird er mir das schon zeigen. Ganz andere Einstellung, merkt ihr. Jesus sagte, wir sollen alle unsere Sorgen auf ihn werfen, weil sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Wir haben bei uns so ein Kuhmett im Flur hängen, so ein Joch halt, ne? Wo man früher die Pferde oder die Ochsen, die Tiere reingespannt hat, die was zogen, einen Pflug oder einen Karren. Und ich habe gelernt, dass diese Teile, die waren sehr angenehm für die Tiere. Es war nicht nur ein hartes Joch, sondern die Jochs waren gepolstert. Weil man wollte ja mit diesen Tieren auch viel arbeiten. Die sollten ja nicht einen Tag pflügen und dann für die nächsten 10 Wochen krank in der Ecke stehen. Man hatte denen die Joch so gemacht, dass sie angepasst war, sogar mit Futter, an ihre Hälse, an ihre Körperstruktur. Die konnten nicht einfach irgendein anderes Joch nehmen, das musste passen. Und dann war das Tier in der Lage, lange und schwere Lasten zu ziehen. Es war nicht unangenehm, es war nicht schwer. Man konnte das. Es war Teil der Berufung dieses Tieres, das zu tun. Es war ein Arbeitstier. Und wenn Gott uns als Arbeiter gebraucht, dann hat er auch für uns ein Joch. Und er sagt, sein Joch ist sanft. Es ist genau angepasst an dich. Es ist nicht das Joch, Maria muss nicht das Joch von Andrea tragen. Oder von Irmgard. Jeder hat sein eigenes. Und das, was du ziehst, wird dich nie überfordern. Es wird immer angepasst sein dem, was du geistig schon kannst. Er wird dich so einsetzen, wie deine Entwicklung ist. Einige werden schwerere Dinge ziehen mit Freude, andere werden leichtere Dinge ziehen mit Freude. Aber wenn du was ziehst ohne Freude, dann hast du wahrscheinlich gar nicht das Joch an, was er für dich hat, sondern irgendeins, was dir irgendein anderer gegeben hat. Der Teufel hat auch Jochs. Aber auch andere Menschen haben Jochs, die sie dir gerne umschnallen. Und vielleicht merkst du noch eine Weile, ups, das war ja gar nicht vom Herrn. Obwohl es so geistlich aussah. Das war ja nur eine Idee von jemandem. Vielleicht sogar in den besten Motiven, aber es hat mich kaputt gemacht oder war dabei, das zu tun. Dann zieh das Ding aus und sag, Gott, wo ist dein Joch für mich? Ich möchte das Richtige haben. Ich möchte nicht weitermachen, nur weil ich es immer gemacht habe. Ich möchte gucken, wo ist dein Joch für mich? Er sagte auch, der Herr Jesus, dass in wahrer Liebe keinerlei Angst sei, sondern die vollkommene Liebe, die Furcht austreibt. Schönes Bild. Die Furcht wird ausgetrieben. Da kommt Energie rein in dieses Gefäß der Furcht und wie so Kohlensäure und treibt dann all das, was da noch drin ist, nach oben und raus. Und du weißt, jawohl, ich bin lebendig, aber gefüllt mit dem Heiligen Geist und nicht mit Furcht. Und in 2. Timotheus 1,7 steht, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Zucht oder auch Selbstdisziplin. So, diese Furcht ist gar nicht von Gott für uns gedacht. Wir waren nie dafür gemacht, ein Leben in Furcht zu führen. Furcht macht krank. Wenn du Furcht oder Sorgen längere Zeit in deinem Leben erlaubst, dann richte dich bitte auch auf eine längere Zeit des Leidens ein. Entweder seelisch oder körperlich oder beides. Weil 80% aller körperlichen und seelischen Krankheiten kommen aus psychosomatischen Ursprung. Das heißt, aus der Seele heraus, die einfach gefüllt ist mit den falschen Dingen. Da fließen Angstgedanken statt Siegesgedanken. Und Gott hat für uns immerhin den Sieg vollbracht. Er sagt, ihr müsst jetzt nicht ständig am Kämpfen sein und irgendwie zu überleben, sondern ihr müsst in dem Sieg, den Jesus für uns zu Ostern gebracht hat, in dem müssen wir lernen zu leben und zwar drin zu bleiben und nicht ständig uns wieder Angst machen zu lassen. Denn alles, was der Teufel tun kann, ist es, dir was zuzuflüstern. Thomas, du schaffst das eh nicht. Angelika, das Haus kriegst du nie verkauft. Den neuen Job? Nie. Du bist es gar nicht wert. Das sind Gedanken, die kommen nicht von Gott. Die kommen entweder aus unserer Seele, kommen von Freunden, die nicht so weise sind, oder sogar vom Feind. Und die bauen Furcht auf. Und wenn ich die in mir habe, passt da kein Glauben daneben, weil die beiden Dinge treiben sich auch aus. Was stärker ist, treibt das andere raus. So meine Furcht, meine Sorgen treiben meinen Glauben raus. Wird immer weniger. Irgendwann sagt man selber leider, du, ich habe das Gefühl, du hast gar keinen Glauben mehr. Und dann denkst du nach, hast recht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin so voll Angst und Furcht. Wie so ein kleines Häschen, was dem Wolf in die Augen schaut. Habe ich ein schönes Bild gesehen. Geschichte gehört von jemandem. Es gab mal ein Dorf, es muss irgendwo im Osten gewesen sein, in Amerika, östliche Bundesstaaten. Und da waren zwei junge Männer, die kamen zu diesem Bürgermeister von diesem Ort. Und der sagte, wir haben so eine Wolfsplage hier. All unsere Bauern fürchten sich und die reißen Tiere bei uns. Und es sind so viele geworden, wir müssen was tun. Wir zahlen $500 für jeden Wolf, der erschossen wird. Okay, die beiden jungen Männer schnappen sich ihre Gewehre und raus in die Wildnis. Zelt aufgeschlagen. Nee, ich glaube, die hatten kein Zelt. Die waren einfach so am Lagerfeuer, war warm, ne? Lagerten da. Und dann so mitten in der Nacht, einer liegt da und hört auf einmal so ein Knurren und wird so nass und denkt, was ist das denn? Da ist über ihm so ein Wolf und drum ein ganzes Rudel und der sabbert ihm gerade so ins Gesicht. Er sieht so den Mondschein in den fletschenden Zähnen sich widerspiegeln. Und sein Partner, der schlief noch, weißt du, was er machte? Der stupst ihn an. Hey, hey,
was ist denn?
Wir sind reich! Das ist doch mal eine Reaktion, oder? Da merkst du, da war keine Angst drin. Der hatte Glauben. Ja, wir sind reich, überall die Wölfe. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber wahrscheinlich hat er alle Wölfe nach Hause gebracht. Punkt 11. Lebe in Vergebung. Angst, sorgenfrei ist eine gute Sache, Vergebung ist es aber auch. Denn Vergebung ist das Gegenteil von Bitterkeit. So wie Leben das Gegenteil von Tod ist. Du kannst nicht in Vergebung leben und gleichzeitig bitter sein. Du kannst niemand sein, der heute noch die üblen Dinge, die dir in deiner Schulzeit widerfahren sind, dem Betreffenden bis ins Detail erzählen. Ich werde nie vergessen, wie du damals. Dann brauche ich kein Prophet sein, um dir zu sagen, du lebst nicht in Vergebung. Bitterkeit ist immer noch da. Wenn du dich immer noch beobachtest, wie du all die alten Leidensgeschichten immer wieder und wieder erzählst, aus deiner Perspektive natürlich, weil das ist ja die einzige, die es gibt, und dein Herz ist immer noch unruhig, wenn du es erzählst. Und vielleicht weinst du immer noch dabei. Und dir ist ja so übel mitgespielt worden. Das kann ja sein. Ich glaube, fast keiner hier würde sagen, das habe ich nie erlebt. Wir haben alle Dinge erlebt wie Verrat und wie üble Nachrede oder wie Gemeinheiten. Das gehört zum Leben dazu. Niemand hat gesagt, das Leben wäre fair. Aber wenn ich vergebe, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Etwas nicht länger aufs Brot zu schmieren, weder auf meins noch auf irgendein anderes. Und dann brauche ich diese alten Geschichten nicht mehr erzählen. Ich will die sogar gar nicht mehr erzählen. Ich lasse die liegen. Und manchmal muss man was erzählen, um was zu erklären. Das meine ich jetzt nicht. Ja, wenn manche irgendeine Situation verstehen will, dann erklärt man es. Wir erklären auch immer noch mal dem einen oder anderen, was war in 2005 hier passiert. Aber wisst ihr, wir erzählen das nicht mehr in der Form, wie auch wir armen. Und wir leiden ja so. Und wir leiden nicht. Uns geht's fantastisch. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein, mehr denn je zuvor. Und wir haben überhaupt keinen Grund, uns da an irgendwas festzubeißen, was mal war. Wir gucken nicht in die Vergangenheit und wir lassen auch nicht zu, dass die Vergangenheit, vor allem die negative Vergangenheit, unsere Zukunft bestimmt. Denn das tun wir, wenn wir nicht vergeben. Dann erlauben wir immer wieder den alten Gefühlen, uns unten zu halten, uns begrenzt zu halten, uns schwach zu halten. Wir brauchen keine schwachen Christen, wir brauchen mündige, starke Männer und Frauen, die für Gott einstehen und die wissen, was richtig ist. Und Vergebung ist richtig. Jesus hat klargemacht, dass nicht zu vergeben geistlichem Selbstmord gleicht. Es schließt mich von Gottes höchsten Segnungen aus und macht mich zum Spielball des Feindes. Wie oft habe ich Gespräche gehabt mit Mann oder Frau? Ich kann nicht vergeben. Pastor, wenn du wüsstest, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe die übelsten Geschichten wahrscheinlich gehört, die man in diesem Land überhaupt jemals erzählt hat. Bestimmt waren die dabei, die übelsten, wo wirklich Menschen ganz übel zugespielt, mitgespielt wurde. Aber nichts davon berechtigt mich dazu, nicht zu vergeben. Nichts. Nichts. Wenn ich 10-mal vergewaltigt worden bin, wenn mir die übelsten Dinge meiner Kindheit angetan wurden, so tragisch wie das ist, es berechtigt mich nicht, nicht zu vergeben. Denn die Vergebung sind die Standfüße für den Tisch, den wir Errettung nennen. Wenn wir die abhebeln, dann zerstören wir das, wofür Jesus gestorben ist. Wir haben es doch auch nicht verdient, dass uns jemand vergibt. Ich habe doch nicht verdient, dass Jesus mir vergibt. Ich habe jetzt keinen umgebracht, aber ich habe auch eine Menge Müll gemacht in meinem Leben vorher. Und ich habe es nicht verdient. Ich war nicht gut genug zu sagen, Gott, ey, ich bin ein klasse Kerl, rett mich mal. Nee, ich wusste genau, ich habe überhaupt nichts verdient, gar nichts. Alles, was ich bekommen habe, habe ich aus Gnade und Barmherzigkeit bekommen. Und wer bin ich denn, dass ich anderen was übel beibehalten kann, die an mir übel gehandelt haben? Die sind doch genauso arm dran, wie ich ohne Jesus wäre, oder? So, lass los. Vergebung ist eine Entscheidung. Du fühlst das nicht sofort. Vielleicht fühlst du dich noch wochenlang mies, nachdem du es gemacht hast. Fühlst dich immer noch verletzt und wund. Und dann tust du es immer wieder und sagst, ich vergebe dieser Person in Jesu Namen vollständig. Ich will da nicht mehr drüber nachdenken, es ist für mich gehakt. Gott, ich gebe es in deine Hände. Punkt. Immer wieder, wenn du diesen Satz 1000-mal sagen musst, du wirst merken, mehr und mehr kommt echte Vergebungshaltung in dein Herz. Und dann irgendwann triffst du diese Person und du bist entspannt. Pastor Jimmy hat mir erzählt, wie er ist missbraucht worden, ein schottischer Pastor, jetzt auch an die 60, von seinem Bruder, über Jahre, als junger Bub. Waren 12 oder 13 Kinder in der Familie, über Jahre sexuell missbraucht und auf die übelste Art und Weise. Er sagte, als er sich dann bekehrt hat, war das für ein ganz schweres Ding, das zu vergeben, weil das war so präsent und so eben auch so langwierig und so schmerzhaft. Und er sagte, ich habe vergeben. Und zwar 100% vergeben. Ich habe angefangen, für ihn zu beten. Und dann sagte er, vor 2 Jahren war die Beerdigung. Er ist ein bisschen älter, also er ist gestorben. Und er sagte, ich stand am Grab und da war kein Gedanke von Bitterkeit oder Groll mehr. Keiner. Wisst ihr, dass es Wiederherstellung passiert? Weil dieser Mann entschieden hat zu vergeben. Nicht, weil er sich danach gefühlt hat. Sicher fühlt man in diesem Moment völlig anders, als dass man so einem Mann was vergeben will, was angetan worden ist. Aber nicht vergeben ist wie selbst Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere dran stirbt. Das ist nicht vergeben. Das ist das Wesen von Nichtvergebung. Mein Leben wird immer vergifteter und immer bitterer. Und ich klaue mir eine Menge Jahre. Ich persönlich glaube, dass viele, viele, auch viele Christen Jahre und Jahrzehnte vor ihrer Zeit gestorben sind, weil sie in Unvergebenheit gelebt haben. Weil ihr Herz eine bittere Wunde war, ihr ganzes Leben lang. Sie haben es nie ganz erledigt. Sie haben sich immer wieder mit diesen Dingen befasst. Es immer wieder hochgeholt, hochgehalten. Und es hat ihnen Jahre gekostet, weil sie nicht diesen inneren Frieden dadurch haben konnten. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht auf jemanden bitter und übel drauf sein und gleichzeitig in Frieden und der Freude Gottes wandeln. Das geht nicht. Ich kann nur eins haben. Das ist deine Entscheidung. Aber eine lebensverlängernde Maßnahme besonderer Art ist es, ein Leben in permanenter Vergebung zu leben. Und dir sogar anzutrainieren, dass du Vergebung innerhalb von Minuten durchführst, egal was dir morgen oder heute passiert. Das ist ein Training und das ist geistlich. Das kostet was. Wir wissen nicht, wir sind auch fein im Trainieren dabei. Dinge ganz kurz zu halten und zu vergeben und loszulassen. Sie dürfen mich nicht länger in meinem Leben beeinflussen und meine Entscheidungen gar noch beeinflussen. Der 12. Punkt. Lebe heilig. Nicht eilig. Viele Christen leben eilig. Lass uns heilig leben. Heilig bedeutet abgesondert. Heilig bedeutet, sich von Menschen abzusondern und zu isolieren ein Stück weit, die mich sonst runterziehen würden. Ihr Einfluss darf mir nicht länger schaden, darf mich nicht runterziehen. Ich sondere mich von Personen ab, die mir schaden. Das heißt nicht, zieh dich von denen zurück, die du liebst, um Gottes Willen. Zieh dich auch nicht von denen zurück, die Jesus nicht kennen, um Gottes Willen, nein. Aber es kann sein, dass es in deinem Leben vielleicht eine Person gibt oder vielleicht sogar eine Gruppe, wo du weißt, jedes Mal, wenn ich da bin, zieht es mich runter. Jedes Mal werde ich mit komischen Gedanken gefüllt, werde aggressiv oder komme sogar in Versuchungen in verschiedener Art und Weise. Für einen jungen Menschen kann das die Clique sein, die ihn ständig wieder zu irgendwas verführt. Für einen gestandenen Christen, der vielleicht gerade aufgehört hat zu rauchen, kann das sein, dass du dich eine Weile von Rauchern einfach isolierst. Einfach damit du da fest wirst. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo das auch wieder geht. Oder für eine Frau kann das eine Nachbarin sein, die ständig nur Tratsch und Klatsch in die Ohren reindrückt, der negativsten Art. Und du merkst, nach dem Gespräch bist du jedes Mal ganz unten. Denkst, eigentlich war das ein guter Tag bis zu dem Moment. So, sei weise. Was machen Menschen mit dir? Wir wollen Beziehungen pflegen und lieben. Wir wollen auch Einfluss nehmen, natürlich. Aber wir wollen Menschen segnen und nicht sie verfluchen mit unseren Worten oder gar verflucht werden durch andere, die uns ständig das Negative nur um die Ohren hauen. Stattdessen strebst du es an, wenn du heilig lebst, dich für Gott gebräuchlich zu machen. Einer deiner höchsten Werte ist es dann zu fragen, Gott, wo sind vorbereitete Werke? Das ist Erika, als Prophet, die das Wort vorhin empfangen hat. Das ist für mich seit Jahren der Kern meines Lebens. Immer wieder zu Gott zu gehen und sagen, Gott, wo ist jetzt gerade ein vorbereitetes Werk? Nach Epheser 2,10. Wo hast du etwas vorbereitet, in dem ich wandeln soll? Weil ich merke, wenn ich mir alles aussuche, was ich mache, dann ist das manchmal ganz schön anstrengend. Ich meine, das segnet und alles klar, aber es ist nicht ein vorbereitetes Werk, es ist dann eins, was ich tue. Wisst ihr? Aber wenn ich merke, das ist jetzt gerade die Person, die es vorbereitet, mit der soll ich jetzt Zeit verbringen. Mit der gehe ich mal eine Runde spazieren oder spreche. Und dann muss es gar nicht immer nur um Jesus gehen dabei. Es ist einfach, ich merke, es ist eine vorbereitete Sache, es ist leicht. Dinge entwickeln sich sehr viel schneller, als wenn ich irgendwas versuche, an Land zu ziehen, wisst ihr? Und ich liebe es, Menschen zu Jesus zu führen. Das ist für mich das schönste Erlebnis meines Lebens. Menschen zu retten. Zu sehen, wie ein altes Leben in ein neues verwandelt wird. Und das kann niemand außer Gott. Ich kann das nicht. Mein Leben war das Erste, was er verwandelt hat. Was ich so beobachtet habe. Meine Mutter natürlich schon, aber da war ich ja nicht so nah dran. In der Zeit war ich woanders. Und seitdem habe ich erlebt, wie Gott Menschen verändert. Durch die Rettung. So plastisch, so dramatisch. Wie Leute vom Säufer zum Heiligen werden, buchstäblich. Vom Bürgermeister zum Evangelisten. Gott macht Dinge, Leute, die sind so schön. So schön. Und die kannst du und ich nicht machen, aber die kann er machen. Und wenn wir heilig leben, abgesondert für ihn, dann ist er sehr wohl in der Lage, uns in solche Situationen auch hineinzuführen. Sodass unser Dienst, egal ob du eine Zelle leitest, ob du irgendwo mitarbeitest, ob du einfach nur mit deinem Nachbarn zusammen bist, dein Dienst wird leicht sein. Es wird wie ein Schnitt durch weiche Butter. Es ist nicht anstrengend, es kostet dich nicht alles. Wenn ihr sagt, wir haben einen Preis zu zahlen, das stimmt. Aber der Preis ist eben nicht, dass wir all unsere Anstrengungen tun in irgendwas, sondern dass wir die vorbereitenden Werke suchen und dann da investieren, mit allem, was wir sind und haben. Jawohl. Amen. So verbringe regelmäßig Zeit mit Gott. Achte darauf, dass du eine Gebetszeit hast. Nimm dir 5 Minuten am Tag, wenn du es noch nicht machst. 5 Minuten. Stopp deine Uhr. Gerade wir Männer, für uns ist es leichter, dass du wirklich auch 5 Minuten betest. Und nimm die Zeit und bete. Sprich mit Gott wie mit deinem besten Freund, der aber gleichzeitig der Heerführer deiner Einheit ist. Das ist auf der einen Seite eine ganz große Nähe, auf der anderen Seite aber auch ein großer Respekt. Gott ist nie ein Kumpeltyp. Gott ist immer noch der Herr. So, die beiden Dinge müssen wir auch zusammenkriegen. Vater und Herr. Die Amis haben diese Formulierung, die in gewissen Situationen sagt der Sohn dann, ja, Sir. Und das meint das. Da ist das väterliche Verhältnis natürlich da. Auf der anderen Seite weiß er, diese Anweisung war gerade jetzt keine Bitte. Und das respektiere ich damit auch. Und ich sage, ja, Sir. In dem Moment ist mein Vater dann auch mein Oberbefehlshaber für meinen Tag zum Beispiel oder für das, was kommt. Diese Bibellesen, die ich da vorne hingelesen habe, sind eine ganz, ganz große Hilfe, Zeit mit Gott zu verbringen. Jeden Tag eine Seite und da die Bibelstellen nachzulesen, die da angeführt sind. Und Gott Danke zu sagen dafür ist wundervoll. Heiligung bedeutet, Gott immer wieder alles auf den Altar zu legen. Wenn du zu Gott kommst und du merkst, du hast da wieder neue Gedanken, vielleicht hast du ein neues Hobby, irgendwas, was dich beschäftigt, irgendeine Sehnsucht, dann gib's Gott doch mal. Sag dir mal, Gott, ich gebe dir jetzt mal ein ganzes Gedankengebäude. Und Herr, ich möchte nur das zurückhaben, was für dich okay ist. Ist ja nicht alles Sünde, was wir denken. Vielleicht ist es eine neue Modelleisenbahn oder irgendwas, was dich als Mann gerade jetzt vielleicht beschäftigt. Und du merkst, das beschäftigt dich gerade ein bisschen arg viel. Dann gib's doch mal Gott. Und schau doch mal, was Gott dir zurückgibt. Gib dir das zurück, fantastisch, freu dich dran. Und wenn nicht, sei auch entspannt. Sag, okay, Gott, dann hast du was Besseres. Aber ich möchte konzentriert sein auf dich. Ich möchte mich nicht ablenken lassen von den wichtigsten Dingen meines Lebens. Und meine wichtigste Beziehung vor meiner Frau, vor meinen Kindern ist mein Herr. Und aus dieser Beziehung heraus habe ich die Liebe, um meine Frau mehr lieben zu können und meine Kinder mehr, als ich es mit all meiner Kraft je könnte. Versteht ihr das? Wenn du deine Frau und deine Kinder liebst, deinen Mann, deine Kinder liebst, dann verbring Zeit mit Gott jeden Tag. Denn du wirst sie mehr lieben können als je zuvor. Es gibt ja manchmal eifersüchtige Ehepartner. Oh, du und dein Gott. Aber wisst ihr, wenn ihr wirklich mit Gott geht, dann sollt euer Ehepartner spüren, boah, wow, das gefällt mir. Geh öfters in die Gemeinde. Ich weiß das von Männern, dass sie das gesagt haben. Geh öfters, es tut unsere Ehe gut. Hey, du kommst anders zurück, du bist nicht so biestig. Hey, du bist eher bereit, mal mit mir ins Bett zu gehen. Das ist cool, es gefällt mir. Die Dinge passieren, wenn ich an der Liebe angeschlossen bin. Ich fasse zusammen hier nochmal in der Übersicht unsere 12 Prinzipien, 12 lebensverlängernde Maßnahmen. Aber ich bin noch nicht ganz zum Schluss. Bin noch nicht ganz am Ende. Denn es heißt ja auch, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Hast du schon mal gelesen, ne? Galater 6, 9. Das Richtige tun beständig ist ein Schlüssel für Erfolg. Und zwar nach meinem Erleben für alle Bereiche deines Lebens. Egal, ob das beruflich ist, ob das privat, familiär, gemeindlich, finanziell ist. Das ist Erfolg und den möchte ich nicht mehr missen. Jedoch wird die Arbeit an der eigenen Seele nie dauerhaft erfolgreich sein, wenn nicht der Geist, der ja immer wieder die Seele beeinflusst, selbst von Gottes Geist erneuert wurde. So, es gibt diese drei Indikatoren, und die möchte ich euch gleich nochmal zeigen. Es gab eine sehr beachtete Studie, vermutlich die umfangreichste, die in Europa je durchgeführt wurde. Und zwar von dem Heidelberger Professor Gustav Maticek, der Direktor für präventive Medizin am Europäischen Zentrum für Frieden und Entwicklung ist. Der hat mit über 35.000 Personen diese Untersuchung durchgeführt. Es sollten hierbei Strategien zur Aufrechterhaltung der Gesundheit erforscht werden. Und die Kennzahlen über Gesundheit im Alter, die habe ich euch mal hier notiert. Dieser Mann hat herausgefunden, dass die durchschnittliche Lebenserwartung bei diesen drei Gruppen doch sehr unterschiedlich ausfällt. Er unterscheidet zwischen Menschen mit einer lebendigen Gottesbeziehung, Menschen mit einem traditionellen Religiosität und neurotischer Atheismus. Es gab noch eine Zwischenstufe, die hat aber nicht viel Unterschied gemacht. Es waren einfach Atheisten, die waren ein bisschen höher noch als die neurotischen Atheisten. Doch ihr seht, der Unterschied ist schon frappierend. Die lebendigen, die Christen, sage ich mal, mit lebendiger Gottesbeziehung, die haben eine durchschnittliche Lebenserwartung gehabt bei dieser Untersuchung von 85 Jahren. Das heißt, einige wurden auch ein ganzes Stück älter. Und hier war jetzt nicht eine besondere Glaubensrichtung dabei. Also jetzt ist besonders die Glaubensgemeinden oder die Pfingstgemeinden oder die evangelischen. Das war, ja, Christen, Punkt. Die eine lebendige Gottesbeziehung haben, egal ob es Evangelikale, Charismatier, Pfingstler waren oder andere. Das heißt, ich glaube, das geht nach oben, auch noch nach unten mit großer Toleranz. Dann haben wir traditionelle religiöse Menschen mit 72 Jahren. Die verschenken 13 Jahre. Wisst ihr, warum mir jetzt der Geist so wichtig ist? Nach dieser Untersuchung dachte ich, Mensch, wir müssen über den Geist reden. Deswegen habe ich da auch die Hälfte der 12 Punkte formuliert von. Denn wenn wir unseren Geist auf Gottes Geist ausgerichtet haben, glaube ich, haben wir den größten Lebensunterschied. Größer noch als das Joggen oder als das gesunde Essen, was alles wichtig ist, macht das aus. Weil was nützt es mir als neurotischen Atheisten, wenn ich jeden Tag 5-mal die Woche Sport mache und ernähre mich nur gut, trinke keinen Alkohol, rauche keine Zigaretten und sterbe trotzdem mit 63. Ja, so muss man es mal sehen. Ne? Das ist die Balance hierbei. So, das ist die Lebenserwartung. Eine andere Kennzahl war der Beginn schwerer Erkrankungen. Und auch hier sehen wir einen radikalen Unterschied. Die Menschen mit lebendiger Gottesbeziehung wurden im Durchschnitt mit 71 erst schwer krank, an irgendeiner schweren Erkrankung. Die traditionell Religiösen 10 Jahre früher mit 61 und die neurotischen Atheisten bereits mit 47. Also da könnte ich mir jetzt schon sagen, in 5 Jahren könnte es losgehen. Bin ich froh, dass ich kein neurotischer Atheist bin, Leute. Und wir als Christen, die noch der Glaubensbewegung angehören und die wirklich das volle Evangelium predigen, wir fallen ohnehin aus dieser Statistik nach oben noch mal ein ganzes Stück raus, glaubt ihr? Ich glaube nämlich gar nicht an eine schwere Erkrankung im Alter. Ihr? Aber wir tun hier was dagegen. Nämlich wir pflegen unsere Beziehung mit Gott und nehmen das ernst, was er über Heilung sagt. Und egal, was Kleines angerieselt kommt, das wird direkt in Jesu Namen gebunden und er wird mit umgegangen. Und so glaube ich, dass die Dinge gar nicht so groß werden können. Eine dritte Kennzahl, die jetzt, ich zeige es euch mal, ist die Überlebenszeit nach einer Krebsdiagnose. Menschen mit lebendiger Gottesbeziehung hatten nach einer solchen Diagnose eine durchschnittliche Lebenserwartung von 14,8 Jahren. Alle anderen etwa die Hälfte. Ich glaube auch nicht an schwere Krebserkrankungen für uns, aber wisst ihr, im Worst Case ist das die doppelte Lebenslänge, die hier nachgewiesen wurde. Bei 35.000 deutschen Menschen, das ist eine deutsche Statistik, das ist nicht irgendwas Amerikanisches oder Afrikanisches, wir sind hier wirklich in unserer Volksgruppe und können sagen, jawohl, diese Statistik hat Aussagekraft auch für uns. So sehen wir, dass all diese 12 Schritte ohne eine lebendige Gottesbeziehung nur sehr eingeschränkt wirksam sind. Jesus sagte von sich selbst, dass er selbst das Leben sei und er dieses Leben im Überfluss zur Verfügung stellt. Stimmt's? Er sagt in Johannes 10,10, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er schenkt uns Leben im Überfluss. Weder Religiosität noch Atheismus bieten uns lebensverlängernde Maßnahmen, sondern eher verkürzende. Gott hingegen bietet uns neben sehr effektiven lebensverlängernden Maßnahmen ja auch zusätzlich das ewige Leben in seiner Herrlichkeit an. Das möchte ich nicht unbetont lassen. Wir reden nicht nur über das Leben in Zeit, sondern auch über das Leben in Ewigkeit. Beide Dinge hat Gott für uns vorgesehen und wir würden dumm daran tun, das nicht beides auch zu wollen. So möchte ich hier ein paar Worte zu sagen, denn die Augen des Herrn achten auf Gerechte und seine Ohren sind ihrem Flehen zugeneigt, aber für die, die Böses oder das Falsche tun, ist das Angesicht des Herrn unerreichbar. Um Böses zu tun, musst du nicht schlechter sein als ich, denn ohne Jesus bin ich genauso wenig gut wie du. Aber das Falsche zu tun, bedeutet, das Richtige zu lassen. Das heißt, ich habe keine Beziehung zu Gott. Ich lebe mein Leben aus meinem Willen, nicht aus seinem. Das reicht aus. Völlig. Muss kein Totschläger oder Mörder sein. Das reicht völlig aus. Nach dieser Schriftstelle wird Gott uns danach nicht hören können. So, Gott wusste um unsere Verlorenheit und hat einen brillanten Plan entworfen. Der Plan, sein Sohn Jesus Christus nahm einfach alle Schuld unseres Lebens auf sich, noch lange bevor wir geboren wurden, und starb am Kreuz an unserer Stadt. Das war der Plan. Ich meine, das ist mehr Science Fiction als jeder Science Fiction, den ich je gesehen habe. Das ist krass, oder? Gott macht sich Gedanken weit über 2000 Jahre vor meiner Geburt, um mein Leben zu retten. Zu einer Zeit, wo ich es nicht erwartet hätte. Und dasselbe für dich auch. Der Plan ist wahrscheinlich schon vor tausenden von Jahren getroffen worden und wurde umgesetzt, als Jesus zum Heiligabend geboren wurde und zu Ostern dann ein paar Jahre später am Kreuz starb. Und hierdurch bot Gott jedem Menschen seine Gerechtigkeit an. Die Neugeburt unseres Geistes aus seinem Geist. Darum sagt Gott, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Haben wir seine Gerechtigkeit einmal erlangt, haben wir einmal unsere Knie gebeugt, aufrichtig vor Gott und haben gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden und bitte sei du ab jetzt Herr meines Lebens. Von diesem Moment an garantiert uns das Wort Gottes, 1. Johannes 1, Vers 9, dass unsere Vergehen, egal was es war, von seiner Seite aus erledigt sind. Sie wurden in dem Moment transferiert aufs Kreuz, auf Jesus Christus selbst. Und wir sind wie neugeborene Babys vor ihm. Ja, wir haben eine Vergangenheit, aber ab diesem Moment zählt sie nicht mehr, weil wir haben die Gerechtigkeit, die Jesus selbst als fehlerfreier, sündloser Mensch hatte, über uns angezogen sozusagen. Wir haben auf einmal Klamotten an, die wir vorher geistlich nicht anhatten. Und das ist es, was Gott sieht, wenn er dich sieht. Er sieht nicht mehr den Anton. Er sieht Jesus Christus in diesem Mann. Er sieht seinen Sohn in ihm. Und durch ihn ist Anton gerettet. Durch ihn ist Conny gerettet. Durch ihn ist Claudia gerettet. Josef gerettet. Durch ihn sind wir, wer wir sind. Und das Wichtige dabei ist, das verändert sich nicht mehr. Selbst wenn wir danach wieder sündigen, wenn wir danach Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Wir bleiben seine Kinder. Der Himmel ist uns sicher. Wir werden zwar zahlen für das, was wir hier an Fehlern machen, natürlich. Alles Saat und Ernte funktioniert auch. Wenn ich die Ehe breche als Christ, dann werde ich wahrscheinlich meine Familie verlieren. Da wird Gott auch nichts gegen tun können, weil dann steppe ich aus. Dann schreite ich aus in das Gebiet des Feindes, da wo Gott nicht herrschen kann. Aber solange mein Herz da bleibt zu sagen, du bist der Herr meines Lebens, führe mein Leben, solange bin ich auf sicherer Bahn. Und mein Leben wird von ihm geführt. Ja, es geht auch mal durch Ups and Downs. Wir gehen auch mal durch eine Krise durch. Wir verlieren vielleicht jemanden, der uns lieb ist. Aber Gott ist bei mir. Gott trägt mich durch, er führt mich durch. Wir sind nicht besser als andere, hat mal jemand gesagt. Aber wir sind besser dran. Denn er ist mit uns. Wir sind nicht alleine. Und das ist keine Krücke für Alte und Schwache. Das ist Wahrheit. Ich fühle mich nicht alt und schwach. Aber ich fühle mich getragen durch diese Liebe und möchte die letzten 22 Jahre für nichts eintauschen, die ich ihn kennen darf. Er ist das größte Geschenk meines Lebens bis heute. Er hat mir viele Geschenke gemacht nach dem. Zweitgrößtes ist meine Frau. Danach kommen meine Kinder. Aber ich weiß, dass all das, ich wäre mit meiner Frau heute nicht mehr zusammen, wenn ich Jesus nicht kenne. Wir waren starke Persönlichkeiten. Ich hätte es sicherlich nicht lange durchgehalten, aus mir heraus. Aber er hat mich verändert. Wir führen heute eine Ehe, die wirklich glücklich ist. Nicht nur oberflächlich, sondern ganz, ganz tief. Ganz echt. Ganz wunderschön. So wie ich es mir nicht vorgestellt hätte, dass es möglich ist, nach so vielen Jahren. Gott ist gut und Gott kann alles verändern, das weiß ich heute. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen, wenn ihr könnt. Ich möchte ein Gebet vorsprechen. Das
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.